Liebe Gemeinde, ist das ein Zeichen von mangelnder Amtsautorität, wenn ein Pfarrer sagt, wie es in einem Witz, der aber wirklich passiert ist, deutlich wird? Das ist ein Pfarrer, der seine ganze Predigt auf Zettel geschrieben hat, verschiedene Zettel, und in der Eile auf dem Weg zur Kirche fielen ihm die Zettel runter und ein Hund fraß sie alle auf. Das musste er tun. Er ging weiter auf die Kanzel und fing an: Liebe Gemeinde, heute kann ich mich nur auf den Heiligen Geist verlassen. Nächstes Mal werde ich Ihnen wieder was Anständiges bieten. Der Witz daran ist ja, dass wir immer abhängig sind. Wo der Herr nicht das Haus baut, da bauen umsonst die daran bauen. Einziger Bauherr der Gemeinde Jesu ist Jesus Christus. Und dieser Gemeinde sind deswegen trotzdem Handwerkszeuge in die Hand gegeben worden. Und das sind zum Beispiel Ordnungen, wie sie auch im Lauf der Kirchengeschichte sich entwickelt haben, wie eben Gemeinde zu gestalten ist. Es war zum Beispiel schon immer so, dass man sich am ersten Tag der Woche getroffen hat, sonntags, als es noch keine Kirchen gab, halt in Häusern, aber dann in Häusern. Und wir haben im Konfirmandenunterricht am Donnerstag über die Bedeutung dieses kirchlichen Hauses auch gesprochen, dass damals im Tempel, im Alten Testament, so sehr Gottes Herrlichkeit gewohnt hat, dass, als er von Salomo eingeweiht wurde, nicht einmal die heiligen Männer, die Priester, hineingehen konnten. So füllte die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes den Raum. Und so versuchten wir im Konfirmandenunterricht, nicht wahr, darüber ein bisschen zu arbeiten, warum es eben doch älteren Leuten schwerfällt, wenn die Konfirmanden, die das ja alles nicht mehr wissen, weil ihre Eltern wenig davon wissen, dann eben in der Kirche sich so verhalten, wie es der Heiligkeit dieses Gebäudes nicht entspricht und so. Heiliger Geist ist ein Heiliger Geist. Und Jesus sagt auch, wer den Namen Gottes nennt, der trete ab von Ungerechtigkeit. Das heißt, Gott will unbedingt, dass wir unseren Spaß haben auf dieser Erde. 100%. Aber es gibt bestimmte Dinge, mit denen hat ein Christ eben nichts mehr zu tun. Nicht, weil ihm das schwerfällt, sondern weil er jetzt ein höheres Ziel hat. Und der Heilige Geist bedeutet nicht so sehr Verzicht, als vielmehr jetzt mit der Fülle dieses Geistes in der Welt und in der Gemeinde eine andere Wirklichkeit Gestalt gewinnen zu lassen. Wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein, ja, wir sind es. Empfindlich gestört wird auch für Christen ihr Verhältnis zu Gott manchmal durch Krankheit. Da sind Gründe da plötzlich für Anfechtungen, für Zweifel. Und da setzt unser Predigttext für heute ein. Ich war in Versuchung, sagen wir es mal so, eine böse Versuchung, Ihnen diesen Predigttext vorzuenthalten, hätte mich beinahe für einen anderen entschieden. Aber ich denke, wie Ingeborg Bachmann mal gesagt hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, also los. Jakobus 5, Abvers 13. Leidet jemand unter euch? Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Muts? Der singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Liebe Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi ist ja eine heilige Gemeinschaft. Eben haben wir es bekannt. Der Heilige Geist, den Jesus zurücklässt, nachdem er gegangen war und in der Kraft dessen er die Gemeinde in die Welt gehen lässt und die Botschaft von der Versöhnung und dem Heil Gottes ausrufen lässt, die ist eine heilige Gemeinschaft. Das heißt, auch eine heilende Gemeinschaft. Wir sollen heil werden. Das ist große Absicht Gottes. Heil an Geist, Seele und Leib. Und Gott lässt sich das Endziel nicht nehmen. Das lautet, für uns viel zu schön, um wahr zu sein. Es wird kein Schmerz mehr sein, kein Leid, noch Geschrei. Und der Tod, wer es fassen kann, der fasse es, wird nicht mehr sein. Das ist aber die Zukunft, denn das steht in der Offenbarung. Und heute leben wir unter dem, was in 2. Korinther 5, Vers 7 steht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind erlöst auf Hoffnung. Und im Rahmen dessen, das ist der Rahmen, meine ich, in dem man diesen Jakobusbriefabschnitt sehen muss. Es könnte aber sein, dass auch wir in Obertshausen als eine Gemeinde, die eine biblische, christliche Gemeinde sein möchte, auch noch Dinge vor uns haben, dass Gott auch noch mit uns neue Dinge vorhat und eine Geschichte hat. Denn wir sind unterwegs. Und wenn es nun hier um die Krankenheilung geht, dann muss ich sagen, dass ich selber an diesem Punkt noch nicht theologisch ausgegoren bin. Ich meine, gut, Sie könnten das erwarten nach einem so langen Studium und doch habe ich hier noch Defizite. Ich lese seit einiger Zeit, weil mich diese Frage nicht loslässt, ob wir nicht als Kirche auch einen Auftrag an den Kranken haben und nicht nur das Stadtkrankenhaus Offenbach und das Kettlerkrankenhaus. Ein Buch, ein seriöses Buch, wenn ich dazu komme, lese ich drin immer weiter, die Heilung der Kranken als Dienst der Gemeinde oder der Auftrag der Heilung der Kranken als Dienst der Gemeinde. Wir wissen ja, dass Gott uns nicht nur natürliche Gaben gegeben hat, sondern auch Geistesgaben. Der Heilige Geist gibt heilige Gaben und aus seiner Kraft auch eine Gabe, die nennt der 1. Korintherbrief 12 so, die Gabe gesund zu machen. Also Gott hat in seiner Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiden und mancherlei Zungenrede. Was ist denn unter dieser Gabe zu verstehen, Gabe gesund zu machen? Da steht das Wort im Griechischen Charismata. Charisma, es scheint also ein Charisma der Krankenheilung zu geben. Die Gemeinde Jesu weiß, ich auch, weiß es zutiefst, dass die Medizin, die ärztliche Kunst eine große Gabe Gottes an seine Geschöpfe ist. Die Mediziner haben Macht. Aber die Gemeinde hat noch etwas anderes. Und das ist Vollmacht. Und das bedeutet, ab und zu dürfen wir die Grenzen der ärztlichen Kunst überschreiten. Und diese Vollmacht hat Jesus seiner Gemeinde verliehen in der Gabe der Krankenheilung. Also nicht nur in einer Gabe, die für die Evangelisation wichtig ist, so große Zeichen und Wunder tun, damit die Menschen sehen, Gott existiert und er wirkt, sondern auch für die eigene Gemeinde. In unserem Text heißt es ja zum Beispiel, leidet jemand unter euch? Der rufe die Ältesten. Und nun ist etwas passiert im Lauf der Kirchengeschichte, hat man das vergessen. Im Lauf der Kirchengeschichte, also der westlichen großen Kirchen, ist diese Gabe der Krankenheilung bis so ins letzte Jahrhundert fast völlig vergessen worden. Es gibt eine der ältesten Kirchen auf deutschem Gebiet, St. Georg auf der Reichenau. Die enthält noch einen Bilderzyklus. Leute konnten damals nicht, sie wissen ja, lesen und so. Und da mussten die Bilder predigen. Und da waren Fresken in dieser Kirche. Und mit einer Ausnahme zeigten diese Mönche unseren germanischen Vorfahren das Zentrum ihrer Verkündigung. Und das waren Bilder von Krankenheilungen Jesu, von Dämonenaustreibungen. Und dann später kamen Jahrhunderte, wo diese Berichte in den Evangelien völlig außer Acht gelassen wurden. Ich setze mal mit einem Riesensprung vor, kommen doch mal 4 Leute hier rüber. 4, dann habt ihr mehr Platz. 4 hier rüber. Ja, schnell, sonst komme ich raus. 4 Leute hier rüber, aus der ersten Reihe. Hier rüber. Schnell. Aus der ersten Reihe, die ersten 4. Dann habt ihr doch mehr Platz, dann passiert das nicht. Also das soll eine Hilfe sein, ne? Keine Strafe. Gut. Ja, die haben es schwer heute. Rufen Sie mal Ihre Eltern, dann sollen mal ein bisschen mitkommen in den Gottesdienst. Sind zu allein. Ja, wir haben also jetzt die Reformation. Und da hat Luther uns einen Brief hinterlassen. Es gibt einen Brief von Luther, muss ich Ihnen vorlesen. Luther schrieb, als man ihn um Rat fragte, wie man einem kranken Menschen begegnen soll. Und jetzt hören wir vor 500 Jahren, ja? Gehet hin zu ihm, dem Kranken, mit dem Hilfsprediger und 2 oder 3 guten Männern. Du, in der gewissen Zuversicht als Inhaber des öffentlichen geistlichen Amtes und als Ortspastor, lege ihm die Hände auf und sprich: Friede sei mit dir, lieber Bruder, von Gott, unserem Vater und vom Herrn Jesus Christus. Danach bete mit vernehmlicher Stimme über ihm das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Zum Abschluss sage dann: Gott, allmächtiger Vater, der du uns zugesagt hast durch deinen Sohn, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater etwas in meinem Namen bittet, so gibt er euch. Und ein andermal durch ihn uns geheißen und genötigt hast zu beten. Betet und empfangt, auch Psalm 50, 15, rufe mich an am Tage der Trübsal und ich reiße dich heraus und du verherrlichst mich. Darum beten wir unwürdigen Sünder auf das Wort und den Befehl deines Sohnes zu deiner Barmherzigkeit und mit aller Kraft unseres Glaubens. Doppelpunkt. Würdige diesen Menschen, dass du ihn von allem Übel befreist und das Werk Satans in ihm zerstörst, zur Ehre deines Namens und zum Wachstum des Glaubens und der Heiligen durch denselben unseren Herrn Jesus Christus. Dein Sohn, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dann lege ihm die Hände auf und sage noch einmal: Die Zeichen, die denen, die glauben, folgen, sind diese. Auf die Kranken legen sie die Hände und es geht ihnen gut. Dieses wiederhole bis zu dreimal täglich. Außerdem bete im Gemeindegottesdienst von der Kanzel, bis Gott erhört. Wir vereinigen uns ganz und gar in Fürbitte und Gebet mit aller unserer Glaubenskraft unaufhörlich in Gott. Leb wohl, einen anderen Rat habe ich nicht. Martin Luther. Einige Jahrhunderte später dann, ein Riesensprung, ist es Johann Christoph Blumhardt. Ich habe gerade gesehen, dass etwas von ihm neu aufgelegt worden ist. In der evangelischen Kirche bekannt geworden durch seine Krankenheilungen. Am berühmtesten ist die Geschichte einer belasteten Frau, die Gottlieb in Dittus hieß und aus der dann sogar in Anwesenheit der Ärzte nach 1 bis 2 Jahren Kampf die Dämonen ausfuhren mit dem Schrei, so laut, dass fast der ganze Ort es gehört hat: Jesus ist Sieger. Ist 100%ig belegt. Blumhardt hat dann diese Frau später als Hausangestellte eingestellt. Er hat sie zur Befreiung führen können und im Verlauf seines langen Lebens hat er erkannt, dass er so etwas wie die Gabe der Heilung besaß. In Bad Boll, da kann man heute noch hinfahren, seine Wirkungsstätte, hat er Menschen eingeladen, die gesund werden wollten, und er ließ sie unter seine Verkündigung kommen, betete dann für sie. Ein dänischer Mann, das ist das letzte Beispiel hier von ihm, Brodersohn, steht für viele andere. Er war behindert, so dass er nicht laufen konnte. Und Blumhardt sagte ihm, er solle bleiben und seinen Andachten und Gottesdiensten beiwohnen. Und daneben führte er seelsorgerliche Gespräche mit ihm. Nach ein paar Monaten fuhr dieser Brodersohn ohne Krücken nach Hause. Er wurde später der Verwaltungsleiter von Bad Boll. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere gemacht, auch Unbekannte in der Geschichte des Reiches Gottes. Auch sein Sohn dann, der Sohn von Blumhardt. Aber dieser Predigttext heute weist uns noch auf etwas Neues hin. Dort schreibt der Apostel Jakobus, der Bruder von Jesus übrigens, und der Leiter, der Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem, in einem der ältesten Briefe wahrscheinlich des Neuen Testaments: Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es ist also nicht so spektakulär, sondern es ist verborgen, es ist ein seelsorgerliches Handeln und es ist auch nicht nötig, dass die, die da gerufen werden, die Gabe der Krankenheilung besitzen. Denn es ist hier so etwas wie eine Autorität, die Gott den Ältesten verleiht. Sagen wir es mal so, es ist das Krankengebet als Amtsgabe. Wir alle kennen ja den schönen Satz, wem Gott ein Amt gibt, wen Gott beruft, dem gibt er auch die Kraft dazu. Und wir sollten das mal so nennen, Amtsgabe. Wir in unserem Kirchenvorstand, das dürfen wir der Gemeinde sagen, leiden selber darunter. Manchmal kommt das zur Sprache, dass wir manchmal gar nichts anderes mehr tun können, aus Zeit- und Kraftmangel, als die Verwaltung der äußeren Rahmen der Gemeinde. Und wir leiden darunter, weil wir wissen, was unsere Hessen-Nassauische Kirchenordnung auch ganz wunderbar biblisch sagt, dass die Aufgabe des Kirchenvorstandes natürlich das mit beinhaltet, aber eben auch dafür da ist, den geistlichen Wachstum und die geistliche Gemeindeleitung zu vollführen und eben auch für das Wohl der ganzen Gemeinde zu sorgen. Könnte es nicht sein, dass hier auch Geist, Seele und Leib mit eingeschlossen sind, wenn wir unser Predigttext heute Morgen ernst nehmen? Und könnte es nicht sein, dass wir auch neu danach Ausschau halten müssen, was auch da steht, dass der Kirchenvorstand den Auftrag hat, die Gaben in der Gemeinde zu entdecken und dann zu fördern, zum Wohl für die ganze Gemeinde natürlich. Es gibt andere Kirchen, die gehen hier mit unserem Text ganz ungezwungen wörtlich um. Es gibt in der orthodoxen Kirche bis heute auf der Grundlage dieses Textes ein Krankengebet. Das ist eine feste liturgische Form und da gibt es Salbung, Gebet und Buße. Das wird 7-mal wiederholt und dauert so ungefähr 1,5 Stunden. Und die katholische Kirche, das wissen wir, kennt auch eine Krankensalbung. Wir alle wissen den Begriff letzte Ölung. Das kennen wir meistens als nur für Sterbende. Aber man hat in der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch wieder zu einer mehr biblischen Sicht der Dinge zurückgefunden. Und nun gibt es die Salbung auch für Kranke. Also wie hier in unserem Text, ist jemand unter euch krank, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Das Sakrament der Krankensalbung wird vom Priester Kranken zu deren Besserung gespendet. Aber wie wir das so uns gut vorstellen können von der katholischen Kirche, dazu salbt er dem Kranken die Stirn und Hände mit geweihtem Olivenöl und spricht währenddessen die Worte: Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Hört sich fast an wie: Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Vers 15. Ganz nah am biblischen Text. Die Krankensalbung darf aber in der katholischen Kirche nur vorgenommen werden durch den Priester, weil nur der Priester ein geweihter Mensch ist und nur er ist deswegen in der Lage, das Olivenöl zu weihen. Unsere evangelische Kirche sieht das anders. Sie wissen vom Priestertum aller Gläubigen. Und deswegen darf hier auch jeder Christ, der ein Vorbild in der Gemeinde ist und der geistlich anerkannt wird, hier geistlich handeln. Ein Ältester ist vielleicht nicht einmal nur ein Kirchenvorsteher, sondern ein Mensch, von dem die Gemeinde weiß, er liebt Jesus, er ist ihm ganz hingegeben und es kann sogar vielleicht ein jüngerer Mensch sein, bei ihm ist Jesus an der ersten Stelle. Wir haben erst durch die geistliche Gemeindeerneuerung in Deutschland dieses Gebet für Kranke wieder verstärkt bekannt gemacht bekommen. Und wir haben vielleicht da aus Angst, schwärmerig zu werden, aus Angst vor Misserfolg, auch eine Scheu bisher, hier geistlich zu handeln. Es geschieht hin und wieder, aber wenn wir heute Morgen hören, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu euch, so ist das ein höchst praktischer Text, für den es in der kommenden Woche nur übrig bleibt, sich zu fragen, will ich wirklich tun, was am Sonntag verkündigt wurde? Und will ich geistlich handeln, indem ich rufe? Und will ich geistlich handeln lassen, indem ich kommen lasse und an mir tun lasse, was das Wort Gottes sagt? Es ist in unserer Kirche und in unserer Gemeinde auch hier noch ein Defizit. Wir müssen hier alle gemeinsam, würde ich mal sagen, theologisch weiter dran arbeiten. Und das kann heute nur eine Werkstattpredigt sein. Im Unterwegssein. Und so bin ich unter Ihnen heute auch nur ein Mitarbeiter unter Mitarbeitern, der uns hier auf eine Spur setzt. Sicher ist jedenfalls, dass wir im vorletzten Leben und nicht im letzten, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen, dass wir aber hier doch etwas angeboten bekommen von Gottes Wort, das wir auch in Anspruch nehmen sollten. Wer von mir, weil er sich jetzt dafür interessiert, seriöse Buchtitel zu diesem Thema wünscht, der kann mich anrufen, dann werde ich sie ihm nennen, weil er da theologisch und biblisch, geistlich weiterarbeiten will. Wichtig ist jedenfalls, dass es deutlich werden soll, auch der Kranke wird nach christlicher, biblischer Lehre von der Gemeinde nicht allein gelassen. Ja, wenn einer leidet, dann leiden alle. Und Jesus fordert uns ja in Matthäus 25 zum Krankenbesuch auf. Und in Matthäus 18, Vers 20 legt er eine besondere Verheißung auf das gemeinsame Gebet. Und diese drei Aussagen, wenn einer leidet, dann leiden alle. Und die Kranken sollen besucht werden. Und die Verheißung des gemeinsamen Gebets bilden eine Grundlage dafür, dass auch ein Kranker in der christlichen Gemeinde nicht allein bleiben muss. Das ist gar nicht selbstverständlich, weil ja die großen Institutionen wie Krankenhäuser das alles so übernommen haben. Aber die Gemeinde hat auch mit Kranken was zu tun und kann es sich leisten, für sie zu sorgen. Das heißt, dass wir füreinander da sein sollen, wie Bonhoeffer es mal so schön gesagt hat, Christsein heißt Dasein für andere. Und in der Bibel steht, allermeist aber für des Glaubens Genossen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.